Moin, willkommen im Waschsalon. Folge 173, Milch und Zucker, nehmt ihr selbst. So, nun haben wir das auch wieder geschafft, ne? Alle können bis Dezember ganz entspannt weitermachen. Mit Ostern können die Saisongläubigen einen von zwei Terminen abhaken. Die Kirchen werden jetzt am Sonntag wieder deutlich leerer. Ja, ich weiß, Sommer und so, ne? Wer es glaubt. Wortspielalarm. Mich selbst juckt das ja alles gar nicht, ne? Egal welche Glaubensrichtung, jeder wie er mag. Ist ja so wie ziemlich alles im Leben. Man sollte seine Ansichten nicht jedem bei jeder Gelegenheit ständig vor die Nase halten und schon gar nicht versuchen, den anderen davon zu überzeugen. Ich bin da ja ganz einfach gestrickt, ne? Ich halte mich an das Bier unser. Gibt's wirklich. Ist ein wunderbares, schönes Coffee-Table-Buch, also große Bilder, Text etc. von Mareike Hasenbeck. Schönes Buch, guter Titel, denn für den Rest, gerade im Bereich Kirche, Glauben, Religion, wenn man mal so in die Geschichte guckt, die letzten paar hundert Jahre, Richard Löwenherz und was weiß ich nicht alles, das hat ja zu jeder Menge weniger erfreulichen Ergebnissen geführt und führt es ja auch heute noch. Ich predige ja die Waschsalonregeln auch immer und überall, aber, ne? Augenzwinkern. Alles kann, nichts muss. Gut, trotzdem ist keiner von einem blöden Spruch von mir gefeit, aber mehr dann auch nicht. Ich muss ja nicht alles verstehen, kann das aber deshalb trotzdem akzeptieren, nur dann eben ohne mich. Ich lasse den anderen machen und ziehe mich zurück. Also Win-Win für beide, würde ich sagen. Aber gut, wenn das so einfach wäre, dann würden es ja alle machen. Ne? So stellt sich der kleine, dicke, glatzköpfige Jogwasher die große, weite Welt vor. Stichwort machen. Ja, ich muss mich hier in Sachen Podcast auch mal einregeln, mal etwas an meine eigenen Worte halten. Letzte Woche sollte es ja eigentlich eine Kurzwäsche geben. Ja, und dann wurde es doch eine ganze Stunde. Das liegt natürlich nur an einem, und zwar an mir. Ich musste ja unbedingt wieder mit Kontext um die Ecke kommen. Also wer 1970 bei welcher WM in welcher Unterbüchs gespielt hat. Da darf man sich auch nicht wundern, Herr Herrgott, wenn es mal wieder länger dauert. Ich muss mich dahingehend also selbst disziplinieren, denn ich habe da letzte Woche gerade und die Woche davor, also in den letzten zwei Wochen bei meinen Besuchen beim Osteopathen eine entsprechende Ansage gekriegt. Den sehe ich ja normalerweise nur alle vier Wochen, jetzt habe ich den innerhalb von zwei Wochen zweimal gesehen. Denn beim letzten Besuch vor zwei Wochen, da kam der so dermaßen in Schweiß, um meine diversen Körperteile und Partien wieder halbwegs ins Lot zu kriegen, und mich damit wieder schmerzfreier, Stichwort Schulter, dass er gesagt hat, du, far from over, wir sehen uns nächste Woche nochmal. Und sagt er in dem Zusammenhang, denn er ist jetzt nicht der Typ Abzocke, entweder du kommst jetzt öfter zu mir oder du musst da an deinem Verhalten ein bisschen was ändern. Denn ich sag mal, ja, geschäftstüchtig ist das nicht, so eine Behandlung ist ja immerhin, ist man ja immerhin mit 100 Euro dabei. Aber ich bin bei dem schon seit über 10 Jahren und wirklich super zufrieden. Und immerhin wird das ja von der Krankenkasse, bei der ich bin, dreimal im Jahr bezuschusst. Gut, damit bin ich jetzt schon durch und wir haben gerade erst den 3. April. Aber das ist ja schon mal immerhin etwas. Also als ich damit angefangen habe vor 10, 12 Jahren, da war das ja noch, haben die mich angeguckt, als wenn ich nach Schmetterlingsflügeln, die bei Vollmond zerstoßen wurden und mit Blachblütenessig zersetzt wurden, angeguckt. Also das habe ich teilweise noch, wenn ich denn, als ich mal mit meiner Akupunktur angefragt habe. Aber insgesamt, ja gut, Krankheit muss man sich leisten können, ne? Aber es nützt ja nichts, wenn ich mit dem rechten Auge in die linke Tasche gucken kann. Und in der Tasche ist das Geld, aber für den Rest kann ich mich nicht bewegen. Also, sabbel nicht, Guide. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja. Falsche Körperaufhängung und so weiter. Inzwischen reicht es schon, wenn ich so irgendwo sitze und dass ich da Probleme kriege. Das ließ sich und lässt sich nun auch nicht mehr reparieren. Das ist, kann man nur noch lindern, leben in der Lage. Ne? Und vor allem, Herrgott, heul leise. Das könnte alles noch deutlich schlechter aussehen. Ich habe ja nichts Lebensbedrohliches oder sowas. Ja, das zwickt und zwackt eigentlich immer und irgendwo. Aber wenn man da so ein bisschen aufpasst, dann kann man das in Grenzen halten. Naja, Und deswegen muss ich mich hier in Sachen Podcast ein bisschen anpassen. Aber nun genug der moralisch geprägten Einleitung. Nach den Ausflügen zum Baseball und Fußball, Kreuz im Kalender, mit ihren aktuellen Dresscodes gehe ich heute schon wieder fremd. Diesmal bin ich beim Basketball. Aber keine Sorge, es geht diesmal nicht um Klamotte, nicht um Trikots oder Schuhe oder, weil gerade March Madness, das College Basketball Playoff Turnier, weil March Madness ist, es geht mir auch nicht um den offiziellen Turnierball. Der kommt für alle Mannschaften von Wilson und da gab es am Anfang dann auch ein bisschen Stress. Der ist wohl etwas griffiger als die von, was weiß ich, Spalding, Adidas, Nike. Irgendwas ist ja immer. Nein, vielmehr geht es mir, wie letzte Woche schon kurz angerissen, ums Streiken. Ich hätte jetzt fast gesagt Striken, aber dann wären wir wieder beim Baseball. Nein, Streiken. Diese Tage haben oder hatten wir es hier öfter mit Streik zu tun. Öffentliche Personal, Personennahverkehr hier in Hamburg, Klimastreik, Bodenpersonal am Flughafen, die Deutsche Bahn und was es da sonst noch so alles gibt. Also, ich habe schon fast den Eindruck, die letzten Wochen, wenn das so weitergeht, wird Französisch hier in der Schule erste Pflichtfremdsprache, zwecks des inhaltlichen Austausches mit den Großmeistern der Streikkultur, nämlich den unseren Nachbarn in Frankreich. Klischeehaft gedacht, glaube ich jetzt nicht, dass die jüngste Gewerkschaftsgründung damit etwas zu tun hat, auch wenn es sich hier um Studenten handelt. Studenten, die vielleicht wissen, dass es auch ein Paris außerhalb von Texas gibt. Also, so wie ich, nur umgekehrt. Es war 1984, da kam der Film Paris, Texas in die Kinos. Und ich habe gedacht, hier falsch geschrieben, da fehlt ein Bindestrich. Weil meine Englischkenntnisse waren damals noch überschaubar, meine Kenntnisse über die USA geradezu rudimentär. Ich wusste nichts von der Stadt Paris in Texas. 24.407 Einwohner im Nordosten des Bundesstaates. Historisch gesehen ist das Städtchen durchaus bemerkenswert. Aber wenn ich damit jetzt wieder anfange, dann wird es wieder länger und länger und länger. Also, was ich mit dieser schrägen Überleitung eigentlich sagen will, man hat sich in den USA gewerkschaftlich organisiert. Auch das ist trotz Jimmy Hoffa grundsätzlich nichts Neues. Aber, dass ein College-Basketball-Team das tut, das ist schon ungewöhnlich. Das Dartmouth-Basketball-Team der Männer stimmte am 5. März diesen Jahres in einer Wahl mit 13 zu 2 Stimmen für die Gründung einer Gewerkschaft. Dieses Abstimmungsergebnis, das könnte eine neue Phase der Bewegung für die Behandlung von College-Sportlern als Arbeitnehmer einleiten. Da ist ja momentan sowieso viel Feuer und Bewegung. Jetzt würde ich dir sagen, Dartmouth, Darts, Pfeile in den Mund werfen, Barbecue Sauce. Also nichts von alledem. Wer mit Barbecue Sauce und Darts jetzt nichts anfangen kann, dem empfehle ich mal Barbecue Sauce und Ted Lasso zu googeln. Und darüber hinaus, Ted Lasso sollte man so oder so gesehen haben. Keine Sorge, der Fußball ist da nur Vehikel, Anlass des Ganzen. Und ganz wichtig, Coach Lasso, Wichita State, Kansas, also ist eine der wenigen guten Dinge, die aus Kansas kommen. Der ist ja nur Amerikaner und das Ganze spielt in England. Deshalb versucht es bitte, wenn ihr es guckt, im Original zu gucken. Da geht sonst so viel Wortwitz verloren. Football versus Soccer als Stichwort. Guckt es gegebenenfalls mit Untertiteln, aber guckt es. Believe oder Believe Me. Also, Dartmouth College, das ist ein Eigenname. Das wurde 1769 in Hanover, New Hampshire, gegründet und ist somit die neuntälteste Universität der USA sowie die letzte gegründete Hochschule der amerikanischen Kolonialzeit. Dartmouth ist auch vom akademischen Level jetzt nicht irgendein College. Die durchschnittliche Punktezahl im SAT-Test, die liegt beispielsweise bei Mathe bei 760 von, aufgepasst, maximal 800 Punkten. Passend dazu die Aufnahmequote von nur 6,4%. Also Taschengeld braucht man dann auch noch, wenn man all diese Hürden genommen hat, Taschengeld, um dort studieren zu können. Genauer gesagt 65.511 Dollar an Studiengebühren. Jährlich wohlgemerkt. Dementsprechend kommen bei Dartmouth jetzt auch nicht irgendwelche 0815-Menschen raus. Dartmouth-Studenten sind unter anderem die Erfinder der Programmiersprache Basic, gehören zu den Pionieren der Lasertechnologie und haben auch so manchen Nobelpreisträger und Trägerin hervorgebracht. Der breiten Masse dürfte Shonda Rhimes am bekanntesten sein. Shonda Rhimes, das ist die, die, ja, wie nenne ich's? Dr. Brinkmann trifft McDreamy. Also Schwarzwaldklinik in USA, in Seattle genauer gesagt. Grey's Anatomy läuft in der 20. Staffel in den USA. Ich sag mal, die normale Halbwertszeit, die normale Laufzeit einer US-Serie, wenn es gut läuft, sind 7 Staffeln. Alles darüber ist mal ganz großes Programm Kino. Naja, und die sind in der 20. Shonda Rhimes ist also Alumni von Dartmouth. Der, ich nenne es mal, sportliche Output der Sportteams, The Big Green genannt, der ist eher sekundär und ja auch überschaubar. Man misst sich mit den anderen Teams in der Ivy League. Die Ivy League, auch genannt The Ancient Eight, die uralten Acht, gehören zur NCAA Division One, die sich aus den Sportmannschaften der 8 Elite-Hochschulen im Nordosten der USA zusammensetzt. Das sind Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pennsylvania und Yale. Und alle 8 sind einige der prestigeträchtigsten Universitäten weltweit, rangieren alle unter den besten 20 Universitäten der USA. Auffälligster Sportler von Dartmouth ist Benjamin Ben Lovejoy, ehemaliger US-amerikanischer Profi-Eishockeyspieler. Spielte Verteidiger, war zwischen 2007 und 2019 insgesamt für über 600 Partien auf dem Eis und spielte bei den Pittsburgh Penguins, Anaheim Ducks, New Jersey Devils und Dallas Stars. Und mit den Penguins gewann er 2016 den Stanley Cup. Das war es dann aber auch schon an, ich sag mal, großen sportlichen Erfolgen. Und nun eben die Gründung einer Gewerkschaft. Die Forderung nach einer Gleichstellung von College-Sportlern mit Arbeitnehmern, das gibt es ja eigentlich schon seit Jahren. Aber dieser ganz konkrete Vorstoß, der, ja, der kam bereits im letzten Jahr, im September, ins Rollen, als 15 Dartmouth-Basketballspieler beim National Labor Relations Board, NLRB, das ist eine unabhängige Bundesbehörde für die Überwachung und Durchsetzung der Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Bei dieser Behörde stellten die Basketballer einen Antrag auf gewerkschaftliche Organisation über einen in Neuengland ansässigen Ortsverband, nämlich der Service Employees International Union, SEIU. Diese SEIU ist eine Gewerkschaft mit rund 2 Millionen Arbeitnehmern in den USA und Kanada. Dartmouth selbst, also die Schule, widersetzte sich wenig überraschend diesem Schritt und konnten aber nicht viel machen, weil die Regionaldirektorin dieser Bundesbehörde, Laura Sachs, befand, dass die Spieler ja Angestellte seien und ihre Wahl zur Gewerkschaft vorantreiben könnten. Und in ihrem Urteil besagte sie, dass die Dartmouth-Spieler eben wirklich Angestellte sind, weil sie Arbeit verrichten, die der Schule zugutekommt. Die Schule wiederum aber einen erheblichen Einfluss auf ihre Arbeit hat, Spielplangestaltung, Training und so weiter. Und die Spieler dementsprechend eine Entschädigung in Form von Ausrüstung, Unterbringung, Eintrittskarten und anderen Mitteln erhalten. Aufwand, Ertrag, das passt nicht so ganz zueinander. Wörtlich hat sie gesagt, da Dartmouth das Recht hat, die von der Dartmouth Basketballmannschaft geleistete Arbeit zu kontrollieren und die Spieler diese Arbeit gegen eine Vergütung verrichten, bin ich der Meinung, dass die beantragten Basketballspieler Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind. Eine gewerkschaftliche Organisation, ja, die würde es den Spielern ermöglichen, mit Dartmouth kollektiv über die Bezahlung, Zeitplanung und andere Richtlinien und Bedingungen im Zusammenhang mit dem Spiel zu verhandeln. Das ist natürlich auch wieder die uralte Diskussion, hätte ich fast gesagt, die wir auch bei NIL immer hören. Ja, aber die kriegen doch ein Stipendium. Ja, bei der Ivy League ist das so eine Sache. Da kriegst du kein Sportstipendium. Da spielst du Sport aus Spaß an der Freude. Also es gibt da auch Sportstipendien, aber eben nicht in dem Maße, wie wir das jetzt von SEC-Schulen oder sowas kennen. Also dementsprechend ist da, Ja, Grund zur Sorge aus Sicht der NCAA. Möglich ist das Ganze eigentlich nur geworden, da Dartmouth eben in der rein privaten Ivy League ist. Und deshalb sind die Spieler auf nationaler Ebene nicht mit denselben Hindernissen wie andere Teams und Conferences konfrontiert. Die Wahl in Dartmouth ist auch der erste gewerkschaftliche Versuch seit der Veröffentlichung eines Memos durch die NLRB-Rechtsberaterin im September 2021, in dem die Haltung der Behörde, dass Spieler an akademischen Einrichtungen, akademischen, nicht akademischen, hat nichts mit Nutbrittle zu tun, akademischen Einrichtungen Angestellte sind. Tja, und das lädt natürlich geradezu zu weiteren Fällen ein. Der Fall von Dartmouth ist aber nur der jüngste und nur einer von mehreren, die beim National Labor Relations Board anhängig sind. In einer Klage wegen rechtswidriger Arbeitspraktiken in Los Angeles soll geklärt werden, und jetzt wird's vielleicht etwas bekannter, ob die Footballspieler von USC, Southern California, sowie die Basketballspieler der Männer und Frauen Angestellte der USC, der Pac-12 und der NCAA gemeinsam sind. Dabei könnte sich herausstellen, ob Sportler unabhängig vom Bundesstaat, in dem sie leben, oder von der Art der Schule, die sie besuchen, gewerkschaftlich organisiert werden können, wenn eine Conference und die NCAA als gemeinsame Arbeitgeber betrachtet werden. Also ihr seht, das Thema ist komplex, würde ich es mal nennen. Ein NCAA-Sprecher schrieb in einer Erklärung, die NCAA nimmt Änderungen vor, um den Studentenathleten, Student Athletes, mehr Vorteile zu bieten, einschließlich einer garantierten Gesundheitsversorgung und garantierter Stipendien. Aber die NCAA und die Führung der Student Athletes aus allen drei Abteilungen sind sich einig, dass College-Athleten nicht in ein Beschäftigungsmodell gezwungen werden sollten. Ja gut, wenig überraschende Aussage, denn ein rechtlich abgesichertes Mitspracherecht ist sicherlich das Letzte, was die NCAA so braucht. Und weiterhin heißt es seitens der NCAA, man sei der Meinung, dass Veränderungen im College-Sport längst überfällig sind und man strebt nach bedeutenden Reformen. Es gibt jedoch einige Probleme, die die NCAA leider nicht allein lösen kann. Und der Verband freut sich darauf, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um so notwendige Änderungen im besten Interesse aller Student-Athletes vorzunehmen. Ja, NCAA und Kongress, da war doch was. Wie gut die Zusammenarbeit klappt, das haben wir ja nun bei NIL gesehen, ne? Name, Image, Likeness, der Möglichkeit für College-Sportler mit ihrem Abbild, mit ihrem Namen Geld zu verdienen. Da war die NCAA ja mal ganz stur und hat bis zuletzt versucht, ihre Sichtweise durchzusetzen, ohne sich dabei auf eine andere Möglichkeit, auf einen anderen Ausgang als den angestrebten vorzubereiten. Ja, und das Ergebnis sehen wir jetzt. Und wird jetzt aber wirklich, ich habe es ja schon oft angekündigt, wird aber demnächst hier Thema im Waschsalon sein. Insofern, ich glaube der NCAA kein Wort, ganz ehrlich. Natürlich, natürlich wollen wir das und dies und jenes. Ja, die müssen denen ja jetzt so ein bisschen nach dem Mund reden, denn das knallt und knackt ja an allen Ecken und Enden, was die NCAA anbelangt. Denn ich hatte das eben gesagt oder vorgelesen, was der da zur Sache Gesundheitsversorgung gesagt hat. Das ist mir in der Tat aufgefallen. Ich habe ja jetzt hier das besagte College Basketball Playoff-Turnier March Madness im Fernsehen gesehen. Und da sind mir TV-Spots zur kostenlosen medizinischen Versorgung für Student-Athletes aufgefallen. Also die muss man ja auch schalten bei CBS, TBS, TNT, wie die Sender alle heißen. Ja, sieht gut aus, Window-Dressing würde ich mal sagen, aber in meinen Augen auch wieder so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip, ne? Wenn die Damen und Herren nicht Athleten an der Uni wären und mit ihren Revenue-Sportarten, Stichwort Basketball, Football, nicht ganz wesentlich zu den finanziellen Einträgen der Unis beitragen würden, ja, dann bräuchte es die medizinische Versorgung gar nicht, beziehungsweise man könnte sich die gar nicht leisten. Also das eine bedingt das andere. Der Schwung dieser Abstimmung in Dartmouth könnte auch künftige Organisationsbemühungen und die Gesetzgebung zur Beschäftigung von Sportlern beeinflussen. Ja, wenn der College-Sport diesen Weg dann weiter beschreitet, wenn das jetzt immer nur so Vereinzelte sind, dann ist es sicherlich möglich, da gezielt gegen vorzugehen. Aber wenn da jetzt mehr und mehr sich dazu entschließen, dann ist natürlich ja, Feuer unterm Dach. Das Ganze ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Diese Abstimmung vom 5.3. in Dartmouth ist aber immerhin ein erster Wendepunkt. Und je nach, ich nenne es mal Echo in der College-Sportlandschaft, kann das zu entsprechenden großen Umwälzungen führen. Dabei ist das jetzt von Dartmouth oder Dartmouth ist dabei nicht der erste Anlauf. Bereits im Jahr 2014 drängten die Footballspieler der Northwestern University, Wildcats, ebenfalls auf eine gewerkschaftliche Organisierung und erhielten auf regionaler Ebene ein ähnliches Urteil. Aber dann wurde ihr Fall auf nationaler Ebene abgelehnt, weil die NLRB entschied, dass sie ihre Zuständigkeit nicht geltend machen könnte. So nach dem Motto, nee, wir dürfen nicht. Denn die NLRB, die ist nur für den privaten Sektor, wie eben die Ivy League, zuständig. Staatliche Schulen fallen nicht unter ihre Entscheidungsbefugnis. Und dementsprechend stellte die NLRB 2015 fest, dass aufgrund der Zugehörigkeit des Northwestern-Teams zur Big Ten, einer Konferenz voller staatlicher Schulen, ein nationales Urteil über die Möglichkeit der gewerkschaftlichen Organisation der Spieler, tja, aufgrund der unterschiedlichen staatlichen Arbeitsgesetze innerhalb der Konferenz, das würde nichts bringen. Das wären alles Einzelfälle, die müssen alle einzeln betrachtet werden, jede Schule für sich. Und wie gesagt, das ist jetzt der große Unterschied. Dartmouth ist Mitglied der rein privaten Ivy League. Da gelten nicht die gleichen Bestimmungen, die gleichen Argumente für Wettbewerbsgleichheit wie in beispielsweise der Big Ten. Auch wenn das Votum vom 5. März jetzt nicht bedeutet, dass alle anderen College-Sportler als Arbeitnehmer betrachtet werden können und es noch lange keine endgültige Rechtssicherheit dahingehend gibt, ist das doch ein wichtiger erster Schritt. Einer von mehreren potenziellen Meilensteinfällen im Bereich der Rechte von Sportlern im ganzen Land. Und ich sagte es ja eben schon mal, die Welt des College-Sports, ja, die befindet sich ja insgesamt in einer Phase extremer Veränderung. Veränderungen, ich sprach letzte Woche im Rahmen der Trikotgeschichte drüber, Nike, Adidas, Pink, Weiß, wie auch immer, Veränderungen. Ja, damit geht jeder anders um. Und in diesem Fall gab es eine Menge heftige Reaktion von Fans, Spielern, Trainern und sogar von einem US-Senator. Und nicht irgendeinem Senator. Der weiß nur ausnahmsweise anders als der ein oder andere Ministerpräsident, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Wir vor allem, ich, entschuldigt. Ich meine den Senator des Bundesstaates Alabama, Tommy Tuberville. Der ein oder andere wird den Namen noch kennen. Tommy Tuberville war Head Coach bei Auburn Football. Und der ist jetzt Senator von Alabama. Und der äußerte sich kürzlich zu diesen Bemühungen der gewerkschaftlichen Organisation von Dartmouth. Er sagt, nee. Die wollen ja die Gans töten, die das goldene Ei gelegt hat. Er sagt, was hier passieren wird, ist, dass Gruppen von Leuten versuchen werden, sich gewerkschaftlich zu organisieren und dann wird sich das im ganzen Land ausbreiten. Das wird den College-Sport absolut zerstören. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, waren diese Studenten keine Angestellten, sondern Studentensportler, Student Athletes. Und wenn sich die Bundesregierung auch noch einmischt und etwas ruiniert, dann wird das eine totale Katastrophe. Was? Das ist jetzt doch. Ja, der hätte dann vielleicht doch was zu Adidas sagen können letzte Woche, Adidas Nike. Das hört sich auch jetzt mehr so wie das populistische Pfeifen im Walde für mich an. Das entbehrt doch einer gewissen inhaltlichen Substanz. Aber geben natürlich eine Vorschau auf das, was die Dartmouth-Jungs, was die Sportler und Sportlerinnen von USC im Zuge dieser Entwicklung erwartet. Wenn das Ganze dann weiter durch das US-Rechtssystem läuft, wovon ja auszugehen ist. Natürlich ist es all diesen Sportlern und Sportlerinnen klar, das ist jetzt hier kein Spaziergang am Sonntagnachmittag an der Alster. Da werden wir jede Menge Gegenwind kriegen. Und da kann sich jetzt das, ich nenne es mal das Establishment, wie eben Senator Tuberville oder die NCAA noch so viel aufregen. Es gibt da ja juristische zumindest Ansätze. Wie weit das dann am Ende wirklich konsequent umzusetzen ist, muss man abwarten. Aber das jetzt mit, ja nee, das darf nicht, will ich nicht, abzutun, ist ja ein bisschen sehr einfach. Aber Tuberville legte noch einen nach. Er ist der Meinung, ja, es gibt einen Weg nach vorne, bei dem NCAA Student Athletes als Angestellte bezahlt werden können, aber doch bitte ohne gewerkschaftliche Organisation. Und er warnte sogar ausdrücklich vor einer solchen Bewegung. Denn, und jetzt wird es interessant, Tuberville ist der Ansicht, dass Gewerkschaften das Bildungssystem im ganzen Land ruiniert haben. Er war in einer Gewerkschaft, als er in der Highschool mit dem Coaching begann. Und da ist es dann bergab gegangen. Was ist? Ja, also, das ist natürlich ein Argument. Was kommt dann als nächstes? Make America Great Again? Tuberville ist Republikaner, ebenso wie der Sonnenbankkönig. Also argumentativ finde ich das jetzt ein bisschen dünn. Aber gut, es ist Thema. Es ist überall Thema und zum Beispiel auch bei The Athletic. Da schrieb Nicole Auerbach in einem kürzlich erschienenen Artikel, der sich eben mit den Auswirkungen der Umwandlung von Sportlern in Arbeitnehmer beschäftigte, so ein Sieg der Dartmouth-Spieler in ihren Bemühungen um eine gewerkschaftliche Organisation, das könnte natürlich auch, ich sagte es eben schon, andere Schulen, andere Conferences als die rein private Ivy League motivieren, sich in irgendeiner Form zu organisieren. Und ich sag mal, ich bin nun selber nie Student gewesen, aber das geht uns ja allen so. Interessant werden Dinge doch erst, wenn sie einem verboten werden. Und ich glaube, wenn es hier zu solch halbgaren Aussagen kommt wie von dem Tuberville, dann sind die Studenten und Studentinnen doch erstmal so richtig motiviert. Nun wollen wir doch mal sehen, wie weit wir das Ganze hier nach vorne treiben können. Ich bin nun auch wahrhaftig kein Jurist, nur weil ich ein paar Mal hier, was weiß ich, Richterin Salesch geguckt habe. Nee, habe ich nicht. Was habe ich denn früher geguckt? Was gab es denn da? Keine Ahnung. Also, irgendwelche Filme. Mit hier, Grisham. Ne? Der macht ja gerne immer was im Gerichtssaal. Aber das amerikanische Rechtssystem, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, basiert ja im Wesentlichen auf den Präzedenzfällen. Und deswegen ist man natürlich jetzt auch relativ nervös, wenn es erstmal nur eine Schule ist, wenn es nur Dartmouth ist. Aber wenn es dann zu weiteren Prozessen kommt, zu weiteren Bemühungen, dann hat man immer einen Präzedenzfall, auf den man sich beziehen kann. Und in der Vergangenheit ist es ja auch schon so gewesen. Also zum Beispiel die Fälle Johnson gegen die NCAA. Da ging es darum, ob Athletenangestellte im Stundenlohn sind. Oder House versus NCAA. Darum ging es 2021, ob Athleten, die vor 2021 an Wettbewerben teilgenommen haben, eine nach erträgliche Vergütung erhalten. Oder eben der NLRB-Fall in Kalifornien mit USC, der das ganze Geschäft der College-Leichtathletik mal so richtig auf den Kopf stellen könnte. Im Anschluss an die Abstimmung von Anfang März hat das Basketballteam der Dartmouth Männer einen Antrag auf Überprüfung durch die NLRB gestellt. Und diese Überprüfung und eine mögliche anschließende Berufung vor einem Bundesgericht könnte bedeuten, dass die offizielle Anerkennung der Gewerkschaft und Tarifverhandlungen ja noch Monate entfernt ist. Stichwort Bundesgericht, das kennen wir, Instanzen, das braucht Zeit. Aber egal wie lange oder wie schnell das jetzt geht, das Ganze verursacht natürlich mächtig große Unruhen in Reihen der NCAA, denn deren Autorität bröckelt schließlich an vielen Stellen. Conference Realignments im Football. Gut, wie weit das jetzt logistisch sinnhaft ist, insbesondere für alle anderen Sportarten außer Football und Basketball, das ist jetzt mal ein Thema, das uns oder vielmehr, das mich und den Waschsalon dieses Jahr sicherlich noch oft beschäftigen wird, wenn das dann das erste Mal zur praktischen Umsetzung kommt. Aber unabhängig davon, diese Realignments haben jetzt stattgefunden. Los Angeles ist jetzt auf einmal Big Ten Country. Und das ist aber noch gar nicht alles. Das nimmt noch ganz andere Ausmaße an, die nicht nur die Autorität, sondern möglicherweise sogar die gesamte Existenz der NCAA in Frage stellen. Jüngstes Beispiel: 2.2. diesen Jahres, 2. Februar, die Big Ten und die SEC kündigen eine historische Kooperation zwischen den mächtigsten Ligen des Landes an. So hat es Ross Dellinger von Yahoo Sports formuliert. Er schrieb: Da tun sich die Könige des College-Footballs zusammen, um den zukünftigen Weg des Sports zu beschreiten oder zu bestimmen. Nicht beschreiten. Oder auch zusammen zu beschreiten. Gar nicht so verkehrt. Sowohl Big Ten Commissioner Tony Petitti als auch Commissioner SEC Commissioner Greg Sankey, die wurden, ging gleich in Defense-Haltung. Nein, also man würde jede Vorstellung zurückweisen, dass die Einrichtung dieses Beratungsgremiums eine Abspaltung vom Dachverband, nämlich der NCAA, darstellen würde. Sankey sagte, wir wollen eine gesunde nationale Organisation sehen. Denke, das ist dringend notwendig. Und er fügte noch hinzu, dass der Druck wächst und wir Gespräche darüber führen werden, was ein Weg nach vorne für den College-Sport bedeuten könnte. Und auch der Big Ten Commissioner nannte den gemeinsamen Schritt einen bedeutenden Schritt, in dem Bemühen, die Dinge in Ordnung zu bringen, so wörtlich. Sein SEC gegenüber Sankey ergänzte dann noch, das Gremium suche nach einer vernünftigen Lösung, die in seiner Hoffnung zu einem viel helleren Horizont führen werde. Ja, fühl mich zum Licht oder zum Schotter, Katsching. Und ich sag mal, die reden viel, ohne was zu sagen. Ich sehe da jetzt keine eindeutige Erklärung, nein, wir wollen hier nicht unser eigenes Süppchen kochen, wir wollen uns nicht von der NCAA abspalten. Natürlich sagen die das in dieser Phase erstmal, aber sagen wir doch mal ehrlich, die Gründung eines gemeinsamen Gremiums geschieht ja nicht, weil der eine besseren Kaffee im Büro hat als der andere. Die beiden Giganten, die tauschen Ideen, Pläne, Modelle für die Zukunft aus. Was kann man wie machen? Ich sprach es eben schon an, logistisch und das Ganze jetzt erstmal eher unverbindlich, ohne jeglichen Druck. Aber diese Kombination zwischen den beiden Giganten, zwischen den beiden Goliaths, das ist natürlich die neueste und ganz konkrete Bedrohung für das Unternehmen NCAA. Denn ohne dass es konkret gesagt wurde, kann man doch unschwer die Message hinter dieser Kooperation erkennen. Die beiden Conferences haben die Faxen dicke, wollen nicht auf das Eingreifen des Kongresses oder der NCAA warten, weil sie eben durch NIL gebranntes Kind sind. Wie gesagt, wohin das führen kann, sieht man ja an dem momentanen Zustand von eben NIL. Und so wird die Zukunft des College-Sports zumindest von der SEC und der Big Ten beeinflusst, aber wahrscheinlich sogar maßgeblich diktiert werden. Die Ankündigung der Zusammenarbeit war auch symbolisch. Sie erfolgte am ersten Freitag im Februar, genau 6 Monate nach dem Zusammenbruch der Pac-12. Was vor kurzem noch die Power 5 war, tja, das scheint mehr und mehr in Richtung Big Two zu gehen. Natürlich haben beide Conferences zu diesem Zeitpunkt keinerlei Entscheidungsbefugnis, um unabhängig zu handeln, können jetzt vorerst nur als beratendes Gremium dienen. Vorerst. Aber mit so vielen Mitgliedern, die den Kern der Geldmaschine College Football bilden, ist ihr Einfluss natürlich eindeutig und eindeutig groß. Wir erleben, um mal einen Heiermann ins Phrasenschwein zu werfen, eine Zeitenwende. Und mit dem Unterschied zum Bundesministerium der Verteidigung wird hier nicht nur geredet, sondern es wird konkret und vor allem zeitnah gehandelt. Während des größten Teils ihrer Geschichte überübte die NCAA eine unkontrollierte Autorität über das Verhalten ihrer Mitgliedsinstitutionen aus und verhängte oft strenge Sanktionen für bedeutende Regelverstöße. Beispielsweise 1987 SMU-Footballprogramm mit der sogenannten Todesstrafe belegt, als seine Förderer wiederholt dabei erwischt wurden, unerlaubte Zahlungen an Spieler zu leisten. Wie sich die Zeiten ändern. Ja, SMU-Todesstrafe, das war hier Thema im Waschsalon. Wer das nochmal hören möchte oder sich damit beschäftigen möchte, findet im Archiv vom 3. November 2021 unter dem Titel Texas, Texas, Texas von Ponyreiten und der Todesstrafe. Verhört sich nicht, kann man immer nochmal, ne? Anderes Beispiel, das Basketball von Michigan. Basketballprogramm von Michigan musste seine Final Four-Teilnahmen von 92 und 93 aufgeben, als ein Förderer Spielgelder wusch, um Stars wie Chris Webber zu bezahlen. Im Jahr 2010 wurde das Footballprogramm der USC für 2 Jahre gesperrt und verlor 30 Stipendien, weil Reggie Bush und seine Familie Geschenke von potenziellen Agenten erhalten hatten. Doch in den letzten 10 Jahren haben sich auch die Schulen mehr und mehr gewehrt und ja, ich sag mal, zurückgeschlagen. Beispiel 2017. Da gelang es North Carolina, sich aus den Vorwürfen des akademischen Betrugs herauszuwinden, an denen Hunderte von Sportlern über Monate beteiligt waren. Wie denen das gelungen ist, ist mir bis heute nicht klar. In den darauffolgenden Jahren wurden prominente Basketballprogramme wie Kansas, die eine FBI-Bestechungsuntersuchung verwickelt waren, mit minimalen Strafen belegt. Adidas hatte damit auch was zu tun. In der Zwischenzeit hat die NCAA größere juristische Niederlagen einstecken müssen, wie zum Beispiel bei dem Fall Elston vor dem obersten Gerichtshof im Jahr 2021. Der Fall hieß NCAA gegen Elston und war ein richtungsweisender Fall, in dem es um die Vergütung von College-Sportlern innerhalb der NCAA ging. Der Fall folgte auf einen früheren Fall, wie der Bezug, Präzedenzfall O'Bannon gegen NCAA. Der Prozess war sozusagen die Geburtsstunde von NIL. Und in dem Prozess wurde festgestellt, dass die NCAA von den Namen und dem Bildnis von College-Sportlern profitiert. In diesem Fall ging es um die Beschränkung der NCAA für die Gewährung von Sachleistungen an College-Sportler für akademische Zwecke wie Computer oder Praktika, mit denen nach Ansicht der NCAA der Anschein vermieden werden sollte, dass die studentischen Sportler für das Spielen bezahlt oder wie Profisportler behandelt werden. Tja, untergeordnete Gerichte hatten entschieden, dass diese Beschränkungen gegen das Kartellrecht verstoßen, was der oberste Gerichtshof in seinem einstimmigen Urteil im Juni 2021 bestätigte. Das war ja auch das Ende vom NCAA-Football auf den Videospielkonsolen. Das soll ja nun im Sommer wieder aufleben. Gegenwärtig wird das Footballprogramm von Tennessee wegen angeblicher Rekrutierungsanreize, Stichwort Pay for Play, für den 5-Sterne-Quarterback Nico Imalaiva ermittelt. Der hat 2022 einen NIL-Vertrag über 8 Millionen Dollar mit einer Sportagentur unterzeichnet, die das NIL-Kollektiv der Vols betreibt. Die Schule feuert jetzt nicht nur öffentlich auf die NCAA zurück, sondern der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates strebt eine einstweilige Verfügung an und die, wenn sie bewilligt wird, alle Beschränkungen für die Verwendung von NIL bei der Rekrutierung aussetzen würde. Das wäre ja ein ganz existenzieller, ein grundlegender Schlag für eine Organisation, die früher den Schulen verboten hat, Frischkäse für die Bagels ihrer Athleten zu verwenden. Also, wie sich die Zeiten doch ändern. Mit diesen und einer Handvoll anderer laufender Kartellverfahren in anderen Angelegenheiten steht die seit Jahren oder seit längerem angeschlagene NCAA gefährlich nah am Rande des Abgrunds. Schubs. Die fortschreitende Aushöhlung der Autorität der NCAA, das hat sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Auch durch eine Reihe kostspieliger Prozesse, Druck von außen und ja, auch selbst zugefügten Wunden. Als Kontext und gleichzeitig auf die eben schon angekündigte Folge NIL hier mal ein paar Schlüsselmomente, die zum aktuellen prekären Status der NCAA geführt haben. 1977, Tark the Shark, der beißt sich an ja, der Durchsetzung fest. 1976 ordnete der NCAA-Ausschuss für Regelverstöße an, dass UNLV den Anti-Establishment-Trainer, sprich, der war mal richtig durchgeknallt, Jerry Tarkanian für 2 Spielzeiten suspendiert, nachdem man ihn wegen 10 Verstößen für schuldig befunden hatte. Tarkanian klagte, weil ihm sein Recht auf ein ordentliches Verfahren vorenthalten worden war, und der oberste Gerichtshof von Nevada entschied zu seinen Gunsten und hob die Suspendierung auf. 11 Jahre später hob der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten diese Entscheidung zwar wieder auf, aber die Botschaft war angekommen. Die NCAA schränkte ihre Ermittler ein und machte es ihnen schwerer, Betrügern das Handwerk zu legen. Im Jahr 2001 stellte ESPN fest, dass die Zahl der schweren Fälle im Football im Jahresdurchschnitt von 5,4 in den 80ern auf 2,2 in den 90er Jahren gesunken war. Nächstes Beispiel. 1984, die erste große Niederlage der NCAA vor dem obersten Gerichtshof. Etwa 30 Jahre lang kontrollierte die NCAA alle Fernsehrechte für College Football, wodurch die Häufigkeit, mit der die einzelnen Schulen im Fernsehen zu sehen waren, begrenzt war. Ich habe das ja auch hier im Waschsalon in einer eigenen Folge recht ausführlich behandelt. Das war, lass mich nachgucken, 28. April 2021, unter dem Titel Video Killed the Radio Star. Fernsehen und College Football findet ihr auch das im Archiv. Im Jahr 81 handelte eine Gruppe von 63 großen Schulen unter dem Dach der College Football Association einen eigenen, lukrativeren Vertrag mit dem Network NBC aus. Als die NCAA drohte, die CFA-Abtrünnigen zu sanktionieren, reichten 2 von ihnen, Georgia und Oklahoma, eine Kartellklage ein, in der sie die NCAA der Preisabsprache und unangemessenen Beschränkung des Handelns beschuldigten. Und die setzten sich schließlich vor dem obersten Gerichtshof der USA durch. Seitdem haben die Schulen und Conferences ihre eigenen Medientarife ausgehandelt, die nun zusammen Milliarden von Dollar wert sind. Heute, da schließt sich der Kreis, sind insbesondere die SEC und die Big Ten wohl mächtiger als die NCAA selbst. Nächstes Beispiel. 1995. Da schlugen pleitegegangene Coaches zurück. Als Teil eines umfassenden Versuches, die eskalierenden Kosten für die Athletic Departments der Colleges zu senken, führte die NCAA 1991 eine Coaches-Position mit begrenztem Einkommen im Basketball ein. Teams konnten einen dritten Vollzeit-Assistant-Coach einstellen, der jedoch nicht mehr als $16.000 pro Jahr verdienen durfte. Ja, Spitzenidee, wer soll davon leben? Und dementsprechend war es ein bisschen doof, dass diese Regelung vor Gericht so ganz und gar nicht haltbar war. Eine erfolgreiche Sammelklage von 1.900 solcher Coaches führte schließlich zur Aufhebung der Beschränkung und einem Vergleich in Höhe von, Trommelwirbel, 54,5 Millionen Dollar. Und obwohl die Kosten seitdem in die Höhe geschossen sind, wird dieser Fall immer dann zitiert, wenn jemand eine Gehaltsobergrenze für Trainer oder eine Begrenzung der NIL-Einkommen vorschlägt. 1998. Der College Football erhält eine neue, glänzende Trophäe. Während die NCAA in allen anderen Sportarten Turniere durchführt und Meisterschaften vergibt, bestand die Postseason im College Football lange Zeit aus einer informellen Auswahl von Bowl-Spielen, gefolgt von der Ermittlung der Nummer 1 durch, ich nenne es mal, Meinungsforscher. Dann ersann man die BCS, die Bowl Championship Series. Die BCS war ein Auswahlsystem, bei dem 4 oder 5 Bowl-Spiele mit 8 oder 10 bestplatzierten Teams der NCAA Division 1 ausgetragen wurden, einschließlich der Möglichkeit für die beiden besten Teams am BCS National Championship Game teilzunehmen. Das System galt für die Spielzeit 1998 bis 2013 und wurde dann 2014 durch das College Football Playoff ersetzt. Das BCS stützte sich auf eine Kombination aus Umfragen und Computerauswahlverfahren, um die relative Rangfolge der Teams zu ermitteln. Die spielen ja nicht immer alle gegeneinander. Und auf ich sag mal, das Feld auf 2 Teams zu verengen, um so ein echtes Endspiel generieren zu können. Die sind dann, wie gesagt, im BCS National Championship Game aufeinander getroffen. War auch das letzte Spiel in der Saison, das fand nach allen anderen College-Bowl-Spielen statt. Die American Football Coaches Association, die AFCA, die war seitens der NCAA vertraglich dazu verpflichtet, den Gewinner dieses Spiels zum BCS National Champion zu küren. Und der von jeder Conference unterzeichnete Vertrag verpflichtete sie, den Gewinner des BCS National Championship Game als offiziellen und einzigen Champion anzuerkennen. Die BCS wurde ins Leben gerufen, damit es keine geteilten Meisterschaften mehr gibt und der Meister den Titel auf dem Spielfeld zwischen den beiden von der BCS ausgewählten Mannschaft gewinnt. Die BCS brachte das erste offizielle nationale Meisterschaftsspiel hervor und führte schließlich zum College Football Playoff. Während das College Football Playoff mehr als 600 Millionen Dollar jährlich an Einnahmen generiert, besteht der einzige Anteil der NCAA an diesen Einnahmen an der FBS Postseason aus der Zertifizierungsgebühr von 10.000 Dollar. Erhält sie von jedem Bowl. Ja, ein treffendes Symbol für die Unfähigkeit der NCAA, den College Football letztendlich zu überwachen. 2009 kam dann der eben schon erwähnte Ed O'Bannon ganz groß raus. In dem bahnbrechenden Kartellverfahren O'Bannon gegen NCAA ging es vordergründig um die NIL-Entschädigung. Doch seine Auswirkungen, die waren weitreichender. O'Bannon war der Hauptkläger in der Klage O'Bannon vs. NCAA, die im Namen der Football- und Basketballspieler der Division I gegen die NCAA eingereicht wurde. Die Organisation hatte sozusagen Bilder ihrer ehemaligen Studenten zu kommerziellen Zwecken verwendet, nämlich unter anderem in Videospielen. Im Falle von O'Bannon fand er sich sozusagen in dem Videospiel wieder, ohne dazu gefragt oder gar finanziell entschädigt worden zu sein. Ich weiß noch genau, was das war. Das war Coach K, der ehemalige Head Coach von Duke. Coach K College Basketball. Es war das einzige College Basketball für das Sega Genesis-Mega Drive. Und ich habe es reichlich gedaddelt. Ja, wo ist der Rollator? Das war 1995. In dieser Klage wurde argumentiert, dass ein ehemaliger Student-Athlet nach seinem Abschluss Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung für die zukünftige kommerzielle Nutzung seines Bildes durch die NCAA haben sollte. Und dann kam noch ein großer Name dazu, nämlich im Januar 2011 schloss sich Oscar Robertson an, der als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten gilt. Der schloss sich der Sammelklage von O'Bannon an. Nachdem der oberste Gerichtshof in der Rechtssache National College Athletic Association, NCAA, versus Alston entschieden hatte, dass die NCAA den Handel unter der Verletzung des Sherman Antitrust Act einschränkte und erlaubte somit oder wies die NCAA an, so rum, den Sportlern für ihren Namen, ihr Bild und ihre Ähnlichkeit, ja, die müssen entschädigt werden. Die Bezirksrichterin Claudia Wilken wies 2014 in dem Urteil zugunsten von O'Bannon zum ersten Mal die rigide Verteidigung des Amateurismus durch die NCAA zurück und stellte fest, dass das völlige Verbot von Vergütungen, die über das Stipendium eines Sportlers hinausgehen, eine illegale Handelsbeschränkung darstellt. Das Urteil war jedoch ganz eng gefasst und erlaubte den Schulen lediglich, Stipendien in voller Höhe zu gewähren und 5.000 Dollar pro Jahr in NIL-Lizenzeinnahmen in einen Treuhandfonds für Athleten nach dem College einzuzahlen. Ein Jahr später hob ein Berufungsgericht den letztgenannten Teil des Urteils auf und erklärte, dass Geldbeträge, die nicht mit den Ausbildungskosten verbunden sind, dem College-Sport den Status einer untergeordneten Liga verleihen würden. Vorerst blieben NIL-Zahlungen verboten. Vorerst. 2011, der Aufsatz, der um die Welt ging. Anfang der 2010er Jahre begannen die Conferences milliardenschwere TV-Verträge abzuschließen. Die Gehälter der Coaches überschritten die 5 Millionen Dollar-Grenze und die Kritik der Medien am Amateurmodell, dem vermeintlichen Amateurmodell der NCAA, nahm deutlich zu. In einem fast 15.000 Wörter umfassenden Essay, also Aufsatz, mit dem Titel The Shame of College Sports, die Schande des College-Sports. In The Atlantic schrieb der Bürgerrechtshistoriker Taylor Branch: Wenn man sich die Szene ansieht, Unternehmen und Universitäten, die sich auf dem Rücken von unentgeltlich arbeitenden jungen Männern bereichern, dann kann man einen unverkennbaren Hauch von Plantage wahrnehmen, also Sklavenarbeit. Und im New York Times Magazine schrieb Joe Nocera später im selben Jahr: Die Heuchelei, die den mit viel Geld betriebenen College-Sport durchdringt, die verschlägt einem schon mal den Atem. Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass Millionen von College-Sportfans diese Artikel gelesen haben. Aber viele Angestellte in den Athletic Departments, also wenn man so will, die Verwalter, Politiker und vor allem Schadensersatzanwälte haben den Artikel gelesen. Und das hatte Auswirkungen auf die kommenden Jahre. 2012. NCAA-Präsident Mark Emmert, der schlägt ja auf Penn State mit dem Hammer ein, aber leider kommt der Hammer als Bumerang zurück. Dabei sieht er so gar nicht aus wie Thor. Emmert war fest entschlossen, Penn State für den zugegebenen abscheulichen Skandal um den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Coach Jerry Sandusky zu bestrafen. Und Emmert drängte darauf, dass die Schule ein sogenanntes Consent Decree unterschreibt. Eine Vereinbarung, die ein 4-jähriges Bowl-Verbot für die Footballer beinhaltete und eine Geldstrafe von 60 Millionen Dollar. Beamte des Bundesstaates wiederum verklagten die NCAA und behaupteten, sie habe sich bei der Verhängung der übereilten Strafe nicht an die Verfassung gehalten. Die NCAA nahm schließlich die letzten beiden Jahre der Sanktionen zurück und erreichte 2015 einen Vergleich, in dem sie die 112 annullierten Siege unter Joe Paterno wiederherstellten. Ja, diese Nummer, dieses Fiasko, das wurde zu einem Schandfleck für Emmerts bereits sinkenden Ruf. Aber trotzdem blieb der irgendwie ein weiteres Jahrzehnt, 10 Jahre im Amt. Das sagt ja auch so einiges über die Jungs in Indianapolis. 2019, Kalifornien startet den NIL-Goldrausch. Mit der Unterzeichnung des Fair Pay to Play Act hat der Bundesstaat Kalifornien unter Gavin Newsom als erster ein Gesetz verabschiedet, mit dem die NCAA oder andere staatliche Institutionen College-Sportler nicht mehr daran hindern können, eine NIL-Vergütung zu erhalten. Das Gesetz sollte ursprünglich erst 2023 in Kraft treten, wurde dann aber auf den 1. Juli 2021 vorgezogen. Andere Staaten folgten dann bald mit ähnlichen Gesetzen. In dem Wissen, dass diese Gesetze bald in Kraft treten würden, bildete die NCAA ein Komitee, das Richtlinien für die Verwendung von NIL ausarbeiten sollte, konnte sich aber auf nur kurze, vage Interim Policy einigen, die die Verwendung von NIL als Rekrutierungsanreiz verbot. Es folgt der wilde, wilde Westen. 2021. Richter Kavanaugh verschießt einen Warnschuss. Nachdem Ed O'Bannon eine weitere Kartellklage angestrengt hatte und in dem Fall Elston vs. NCAA die Beschränkung der NCAA für Amateure gekippt werden sollte, ging es in diesem Fall darum, zusätzliche ausbildungsbezogene Ausgaben zu erlauben. Im Jahr 2019 entschied Richter Wilkin, der zuvor O'Bannon angehört hatte, erneut gegen die NCAA. Und im Jahr 2020 erließ der Rat der Division I ein Gesetz, das es den Schulen erlaubte, jährliche akademische Stipendien von bis zu 5.980 US-Dollar pro Student anzubieten. Doch die NCAA, wir kennen das ja, die ist ja ein bisschen stur. Ne? Aus unverständlichen Gründen legte die beim obersten Gerichtshof der USA Berufung ein gegen dieses Urteil. Tja, die 9-0-Entscheidung des Gerichts gegen die NCAA am 21. Juni 2021 enthielt zudem noch eine vernichtende Stellungnahme von Richter Brett Kavanaugh, der erklärte, das Geschäftsmodell der NCAA wäre in fast jeder anderen Branche in Amerika schlichtweg illegal. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde mindestens 50 neuer Kartellklagen gegen die NCAA eingereicht. Another brick in the wall. 2023, Paukenschlag in West Virginia. Jahrzehntelang verlangte die NCAA von Transfersportlern, dass sie ein Jahr aussetzen, bevor sie an ihrer neuen Schule an Wettkämpfen teilnehmen. Also ein Transfer, meinetwegen von Missouri zu Central Florida, der musste an der neuen Schule erstmal ein Jahr aussetzen. Ab Mitte der 2000er Jahre wurde eine Ausnahme für Graduate Students, also Studenten mit Abschluss gemacht. Aber erst ab 2021 wurde Studenten eine einmalige Ausnahme gewährt, um dort spielen zu können. Nur 2 Jahre später beschloss der Generalstaatsanwalt von Ohio, Dave Yost, dass Mehrfachtransfers die gleichen Rechte erhalten sollten wie Einzeltransfer. Und machte das jetzt nicht allein in seinem stillen Kämmerlein, er stimmte sich da mit seinen Kollegen der anderen Bundesstaaten ab. Und die ihrerseits wiederum Klage gegen die NCAA einreichten. Und am 15. Dezember 23, also gar nicht so lange her, erließ ein Richter des US-Bezirksgerichts in West Virginia eine einstweilige Verfügung, die alle NCAA-Transferbeschränkungen mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 aussetzt. Tja, ihr seht jede Menge Bewegung in der NCAA. The end of the world as we know it. Die verlieren langsam aber sicher den Boden unter den Füßen. Big Ten, SEC, wenn die sich zusammentun, wenn die ernst machen, alleine die Fernseheinnahmen der beiden zusammengenommen. Oh, hauer, hauer, ha. Und dementsprechend ist da nicht die beste Stimmung bei den NCAA-Verwaltern. Die blicken eher wehmütig auf die Zeiten zurück, als sie Kopfschmerzen hatten, damit dass Ohio State-Spieler kostenlose Tattoos erhielten. Da seht ihr mal, wie sich das in der Zeit geändert hat. Naja, so oder so, das war's für heute. Nächste Woche gibt es eine Kurzwäsche, denn da habe ich auch noch das Team-Special mit Carsten. Und bis dahin gilt weiterhin, wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich das. Moin, moin und fertig.